NDR Info. Blickpunkt Diesseits. Das Magazin aus Religion und Gesellschaft.
Mit diesen Themen in den kommenden 25 Minuten. Überschätzte Bedeutung. Religion spielt für Integration nicht die Hauptrolle. Ein Gespräch mit Christine Langfeld, der Vorsitzenden des Sachverständigenrates Deutscher Stiftungen für Integration und Migration. Außerdem auf der Kippe. Niedersachsen schiebt den Vertrag mit den muslimischen Verbänden auf die lange Bank. Zum heutigen Tag der Arbeit werfen wir einen Blick auf den Burgfrieden zwischen der Gewerkschaft Verdi und der Diakonie in Niedersachsen. Und autoritärer Präsident al-Sisi als Schutzpatron der Christen. Ägyptens Kopten feiern an diesem Wochenende das Osterfest. Im Studio begrüßt sie Michael Hollenbach. Viele Götter, ein Staat, religiöse Vielfalt und Teilhabe im Einwanderungsland. So lautet der Titel des Jahresgutachtens des Sachverständigenrats Deutscher Stiftungen für Integration und Migration. Vor der Sendung habe ich mit deren Vorsitzender, der Göttinger Rechtswissenschaftlerin Christine Langfeld, gesprochen. In dem Gutachten heißt es unter anderem, die Religionsfreundlichkeit in Deutschland habe sich bewährt, es müsse aber noch Nachbesserungen geben. So zum Beispiel bei den Einflussrechten der muslimischen Verbände, wenn es um die Besetzung von Lehrstühlen für islamische Theologie geht.
Bei den muslimischen Organisationen haben wir das Problem, dass es sich durchweg nicht um Religionsgemeinschaften in dem Sinne handelt, den wir in unserem Religionsverfassungsrecht kennen. Das heißt, es handelt sich um Verbände, deren Repräsentationsstruktur nicht klar ist. Das heißt, es ist nicht sichergestellt, dass diejenigen, die an der Spitze dieser Verbände stehen und mit dem Staat kooperieren, auch tatsächlich das Bekenntnis vertreten derjenigen, die in diesen Verbänden Mitglieder sind. Und drittens haben wir eine fragliche Mitgliedschaftsstruktur. Das heißt, die Verbände müssten einfach sich dahin bewegen, ihre Mitglieder auch wirklich ordentlich zu registrieren, sodass der Staat auch weiß, für wen diese Verbände sprechen. Und viertens haben wir auch bei Verbänden, namentlich einem, eben auch ausländische staatliche Einflüsse auf die theologischen Gehalte. Und der letzte Punkt, den ich hier noch erwähnen möchte, ist, dass die Verbände verstehen, was akademische Freiheit ist, auch in der Theologie. Auch in der Theologie muss es im Rahmen des Glaubens möglich sein, frei zu forschen für den Lehrstuhlinhaber. Auch wenn es dann zu Interpretationen vielleicht der religiösen Quellen kommt, die manchem Verband so nicht gefallen mag.
Wie sieht das denn bei den individuellen Rechten aus? Also wie weit sollte die deutsche Mehrheitsgesellschaft zu oder eingehen auf Wertvorstellungen zum Beispiel von sehr religiösen Eltern, also zum Beispiel, wenn die sich weigern, die Tochter zum Schwimmunterricht zu schicken?
Also wir sind an der Stelle sehr rigide. Es ist so, dass bis vor einigen Jahren die Rechtsprechung Befreiungsbegehren vom Schulunterricht, Sportunterricht großzügig gewährt hat. Und wir stellen in der Rechtsprechung einen gewissen Wandel fest. Wir stellen fest, dass die Rechtsprechung hier rigider wird. Also das Beispiel des Schwimmunterrichts etwa, muslimische Mädchen müssen dann eben im Burkini, also im Ganzkörper-Badeanzug, an dem Schwimmunterricht teilnehmen. Wir halten das für richtig, denn die Schule ist der Ort, an dem die Kinder auch mit anderen Auffassungen konfrontiert werden und die Möglichkeit erhalten dadurch, sich auch später frei zu entscheiden. Die Schule soll also alle Lebensoptionen den Kindern zeigen und die soll auch ein Abbild der Wirklichkeit sein.
Frau Langfeld, der Großteil der Geflüchteten, die im vergangenen Jahr gekommen sind, sind ja Muslime. Viele Bundesbürger befürchten, dass diese Muslime auch ihre eher konservativen Islamvorstellungen mit nach Deutschland bringen. Wie berechtigt sind solche Sorgen?
Also wir wissen noch sehr wenig über die religiöse Ausrichtung der Flüchtlinge, die kommen. Wir wissen, sie kommen aus einem muslimischen Land, sie kommen aus Syrien, sie kommen aus dem Irak, aber wir haben noch keine präzise Kenntnis darüber, wie konservativ die religiösen Vorstellungen dieser Flüchtlinge sind. Es ist klar, dass jeder in Deutschland seine Religionsfreiheit leben kann. Deutschland, die deutsche Politik, die Verwaltung muss alles tun, um die Werte, die wir hier für essentiell halten, Trennung von Staat und Kirche, Demokratie, Gleichberechtigung von Mann und Frau, Religionsfreiheit, dass diese Werte für uns absolut unverhandelbar sind. Und das muss den Flüchtlingen deutlich gemacht werden. Ich würde aber hier wirklich an der Stelle sehr, sehr vorsichtig sein. Die Flüchtlinge sind vielfach geflohen, auch vor muslimischen, vor islamischen Fanatikern. Und ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sie Ähnliches in Deutschland erleben wollen. Und insofern sollten wir also hier sehr positiv und offen herangehen, aber natürlich auch entschlossen unsere Werte vermitteln in den Integrationskursen, in den Schulen und auch bei anderen Gelegenheiten in Sportvereinen und sonstigen Begegnungen. Das ist auch klar.
Weiß man denn, wie wichtig die Religion bei diesen geflüchteten Muslimen ist?
Das kann man noch nicht sagen. Es wäre wirklich Kaffeesatzleserei, wenn ich Ihnen jetzt hier sagen würde, das ist wichtig und das ist unwichtig. Was ich Ihnen sagen kann, ist, dass wir aus bisherigen empirischen sozialwissenschaftlichen Studien nicht bestätigen können, dass Religion ein Integrationshindernis ist.
Soweit Christine Langenfeld, die Vorsitzende des Sachverständigenrats Deutscher Stiftungen für Integration und Migration, über das Jahresgutachten zum Thema religiöse Vielfalt und Teilhabe im Einwanderungsland. Ein starkes Signal sollte es sein, gerade in einer schwierigen Zeit. Ein Signal der Willkommenskultur und der Integration. Doch die Verhandlungen um den Vertrag des Landes Niedersachsen mit den muslimischen Verbänden ziehen sich in die Länge. Und nachdem am vergangenen Wochenende ein Wechsel an der Spitze des muslimischen Schura-Verbandes für Irritationen sorgte, scheint der Abschluss des Vertrages erst einmal in weite Ferne zu rücken. Ita Niehaus über den Stand der Dinge.
Natürlich war ich Anfang der Woche enttäuscht, wenn da gesagt wird, der Vertrag wird auf Eis gelegt. Da ist eine Arbeit seit 15 Jahren drin. Und wir wollen eine Signalwirkung an die Muslime haben, die hier voll integriert sind, Teil dieser Gesellschaft sind. Ich bin jetzt mal froh, dass der Ministerpräsident gesagt hat, wir machen weiter und es soll einen Abschluss geben. Als Landesvorsitzender der muslimischen Gemeinschaft müssen Sie optimistisch sein und das bin ich jetzt auch.
Yılmaz Kılıç, der Vorsitzende der DİTİB in Niedersachsen und Bremen. Auch er fand den Zeitpunkt des Führungswechsels beim zweiten muslimischen Verhandlungspartner, der Schura Niedersachsen, nicht glücklich. Recep Bilgin löste am Wochenende den langjährigen Vorsitzenden Avni Altiner ab. Bilgin ist Mitglied der umstrittenen islamischen Gemeinschaft Miligörüş. Sie wurde bis 2014 vom Verfassungsschutz in Niedersachsen beobachtet und steht der Türkei nahe. Doch der neue Schura-Vorsitzende kann die Sorge mancher Politiker nicht nachvollziehen, dass die Türkei nun deswegen stärker Einfluss auf das muslimische Leben in Niedersachsen nehmen könnte.
Also die Miligörüş ist eine unabhängige Religionsgemeinschaft. Wir leben hier in dieser Gesellschaft und vertreten hier die Interessen der Muslime hier in Deutschland und speziell hier in Niedersachsen. Und da lassen wir uns von keiner ausländischen Institution oder Staaten irgendwas einreden.
Und sein Vorgänger Avni Altiner ergänzt:
Wir dürfen jetzt die Institution Schura nicht damit schwächen, wenn man jetzt den Blick fokussiert auf Miligörüş. Und das ist für mich ein billiges Alibi.
Avni Altiner war von Anfang an bei den Verhandlungen dabei. Er hat das ganze Hin und Her miterlebt. Auch seine Kompromissbereitschaft habe Grenzen, lässt er durchblicken. Zum Beispiel, wenn es um die Opposition im Niedersächsischen Landtag geht. Sie fordert unter anderem, Muslime sollten sich im Vertrag zur Salafismusprävention verpflichten.
Erster Punkt in dem Staatsvertrag heißt, wir orientieren uns an dem Grundgesetz. Und das muss normalerweise für Demokraten, für Menschen ausreichen. Und dann kann man nicht wieder nochmal befragen, wie stehen die Muslime dazu. Die Würde des Menschen ist unantastbar, sagt man, im Grundgesetz. Wir müssen das Gefühl haben, dass wir das auch spüren.
Auch Vertreter der Kirchen, wie Ralf Meister, der Bischof der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannovers, raten, die Verträge möglichst bald mit einer breiten Mehrheit im Landtag zu verabschieden.
Wir haben Trends zu islamophoben, zu islamfeindlichen Äußerungen in Deutschland. Wir bekommen eine andere islamische Situation durch den Zuzug von arabischen Muslimen. Und ich glaube, diese Verunsicherungen, die einfach auch da sind, die kann man zumindest ein Stück weit klären durch Abschluss solcher Verträge.
Hinzu kommt, viele Muslime in Niedersachsen sind enttäuscht und wollen sich nicht länger vertrösten lassen. Das beobachtet auch die islamische Theologin Hamide Moagigi aus Hannover.
viele, die dann bis jetzt wirklich engagiert auch Dialog geführt haben, höre ich auch, dass sie sagen, wozu? Wenn ich etwas sage, dann wird es sowieso nicht ernst genommen. Und ich denke, das sind ganz schlechte Zeichen, wenn man nicht so schnell wie möglich den Staatsvertrag unterschreibt.
Aber das wird jetzt erst einmal dauern. Die Muslime sind durch das zögerliche Verhalten der Politik verunsichert. Yilmaz Kilic und Avni Altinar hoffen nur eines, dass die umstrittenen Verträge nicht doch noch ein großes Thema im Kommunalwahlkampf werden. Zudem hätte ein erfolgreicher Abschluss bundesweit Signalwirkung.
Jeder führt schon erste Gespräche, aber man wartet schon auf Niedersachsen, was kommt dabei. Und wir waren in vielen Bereichen Vorreiter, Gefängnisseelsorge. Wir haben jede Woche Anrufe und Anfragen, wie weit seid ihr, wann ist das beendet, wann ist das Abschluss.
Wir haben gelernt, euphorisch kann man sein, aber man muss ein langes Atem haben.
Iter Niehaus über die Verhandlungen um den Vertrag zwischen dem Land Niedersachsen und den muslimischen Verbänden. Und damit zu den Meldungen in Blickpunkt Diesseits, dem Magazin aus Religion und Gesellschaft auf NDR Info.
Papst Franziskus hat den Münsteraner Weihbischof Heinrich Timmer Evers zum neuen Bischof von Dresden-Meißen ernannt. Der 63 Jahre alte Timmer Evers folgt auf Rainer Koch, der seit vergangenem September Erzbischof von Berlin ist. Bislang leitet Timmer Evers das bischöfliche Offizialat in Vechta. Seit 2001 steht er damit an der Spitze von rund 260.000 Katholiken im niedersächsischen Teil des Bistums Münster. Unionsfraktionschef Volker Kauder hält eine staatliche Kontrolle der Moscheen für unabdingbar im Kampf gegen den Terror. Der Staat sei hier gefordert, erklärte Kauder. In einigen Moscheen würden Predigten gehalten, die mit dem deutschen Staatsverständnis nicht in Einklang stünden, so der CDU-Politiker. Deutschland sei aber ein säkularer Staat, in dem die Religion nicht über dem Staat stehe, sondern der Staat über der Religion. Aus Kauders Sicht ist es allerdings nicht sinnvoll zu verlangen, dass alle Imame Deutsch sprechen sollten. Für Italiener werde die Heilige Messe auch auf Italienisch angeboten und in den Synagogen werde auf Hebräisch gebetet. Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland sieht die EU am Scheideweg. Die Errungenschaften Europas seien durch schwindenden Rückhalt in den Mitgliedstaaten bedroht, warnte der Rat der EKD in Brüssel. Zudem gefährdeten wachsende soziale Ungleichheiten und eine zunehmende Kluft zwischen Arm und Reich den Zusammenhalt. Europa müsse als Wertegemeinschaft deutlich erkennbar bleiben, seine sozialen Konturen schärfen und der Jugend eine Perspektive geben, forderte der Ratsvorsitzende, Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm. Die Mitglieder des Rates der EKD hatten in Brüssel führende EU-Repräsentanten zu Gesprächen getroffen. Der Grünen-Politiker Volker Beck behält sein Amt als religionspolitischer Sprecher seiner Fraktion im Bundestag. Nach dem Drogenfund, der Anfang März für Schlagzeilen sorgte, verliert Beck aber sein Amt als innenpolitischer Sprecher der Fraktion. Namhafte Vertreter des Judentums in Deutschland hatten sich in den vergangenen Tagen für einen Verbleib Becks in einem Teil seiner Ämter ausgesprochen. Zu Becks politischem Engagement zählt unter anderem der Kampf gegen Antisemitismus und für eine Entschädigung von NS-Opfern. Auch die Evangelische Kirche in Deutschland hatte den zunächst angekündigten Rückzug Becks bedauert. Der evangelisch-reformierten Kirche fehlt der theologische Nachwuchs. Weil weniger junge Theologen nachrückten, drohten in den kommenden 11 Jahren in den 145 Gemeinden zwischen Ostfriesland und dem Allgäu 64 Vakanzen, sagte Ausbildungsreferentin Hilke Klüber vor dem Kirchenparlament in Nordhorn. Das entspreche rund 40% der Pfarrerschaft. In der reformierten Kirche treten in den nächsten Jahren zahlreiche Pastorinnen und Pastoren in den Ruhestand. Erstmals zeigt das Hildesheimer Dommuseum ein neu erworbenes sogenanntes Drachen-Aquamanile im Wert von 1,3 Millionen Euro. Das ist ein dünnwandiges Bronzegefäß zur rituellen Handwaschung aus dem frühen 12. Jahrhundert. Der Neukauf werde mit anderen Werken der Hildesheimer Bronzekunst aus dem Sammlungsbestand in der Ausstellung Drachenlandung bis zum 16. Oktober gezeigt. Finanziert wurde der Kauf beim Londoner Auktionshaus Sotheby's von der Kulturstiftung der Länder, der Ernst-von-Siemens-Kulturstiftung, der Stiftung Niedersachsen und der Klosterkammer Hannover. Weltweit seien nur äußerst wenige Gefäße dieser Art erhalten.
Soweit die Meldungen aus Religion und Gesellschaft. Seit 2 Jahren gibt es in Niedersachsen eine Sozialpartnerschaft zwischen der Gewerkschaft Verdi, der Diakonie, den evangelischen Kirchen und dem Marburger Bund. Das heißt, die Gehälter der 30.000 Beschäftigten in der Diakonie werden nun in Tarifverhandlungen vereinbart, nicht mehr im Zuge des kirchentypischen dritten Wegs. Der seinerzeit gefeierte Vertrag hat bundesweit aber keine Nachahmer gefunden. Hauptgrund ist eine Auseinandersetzung in der evangelischen Kirche und ihrer Diakonie. Doch auch in Niedersachsen haben die Sozialpartner noch dicke Bretter zu bohren, wie Brigitte Lehnhoff berichtet.
Ende September läuft der erste Tarifvertrag zwischen Verdi und der Diakonie in Niedersachsen aus. Schon bald werden die ersten Verhandlungen beginnen. Es wird auch darum gehen, den Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst zu übernehmen.
Also die Grundforderung, die wir hier gerade im öffentlichen Dienst haben, also 6%, 100 Euro mehr bei den Auszubildenden im Ausbildungsjahr, das sind alles Forderungen, die können wir zurzeit überhaupt nicht erfüllen.
So Rüdiger Becker, Vorsitzender der Diakonischen Dienstgeber Niedersachsen. Und Verdi macht schon mal klar, dass es nicht nur um Prozentforderungen gehen wird.
Es gibt Bestandteile im Tarifvertrag Diakonie, die hinken einfach der Entwicklung hinterher. Da gibt es zum Beispiel Regelungen drin zur Nachtarbeit, die von anderen Tarifverträgen schon längst sozusagen besser geregelt wurden. Oder wir wollen die Rechte der Teilzeitkräfte stärken, wir wollen verlässliche Dienstpläne haben.
Sagt Annette Klausing vom Verdi-Landesbezirk Niedersachsen-Bremen. Für beide Sozial- und Tarifpartner steht viel auf dem Spiel. Sie wollen in Niedersachsen einen Flächentarif Soziales durchsetzen. Aus Sicht von Rüdiger Becker muss der Tarifvertrag Diakonie Niedersachsen, kurz TVDN, maßvoll bleiben.
Die Kunst wird drin bestehen, dass wir das Niveau des TVDN einigermaßen stabil halten, aber die anderen Wohlfahrtsverbände mit ihren Entgeltsituationen nachkommen können. Und wenn dieser Tarifvertrag auch für den Paritätischen Wohlfahrtsverband und DRK gelten soll, dann darf der ja nicht auf einem Niveau liegen, an das die gar nicht rankommen können.
Vorbild für die Allgemeinverbindlichkeit sollte nach dem Willen beider Verhandlungspartner der Tarifvertrag für Auszubildende in der Altenhilfe werden. Doch dazu kam es im vergangenen Jahr nicht. Die Arbeitgeberseite im Tarifausschuss des Landes Niedersachsen, die besetzt ist ohne Vertreter aus der Sozialwirtschaft, konnte sich nicht dazu durchringen, der Allgemeinverbindlichkeitserklärung zuzustimmen. Und doch gibt es einen Fortschritt, meint Annette Klausing.
Wir haben einen Tarifvertrag für die Auszubildenden in der Altenpflege, unterzeichnet von der Arbeiterwohlfahrt, vom Deutschen Roten Kreuz, vom Paritätischen und von der Diakonie. Dass es so einen Tarifvertrag überhaupt gibt, ist schon erstmal ein Erfolg, weil das ist der einzige Tarifvertrag, der von mehreren Wohlfahrtsverbänden unterzeichnet wurde.
Die Caritas ist nicht dabei, weil die katholische Kirche grundsätzlich nicht vom dritten Weg abweichen will. Die Bistümer Hildesheim und Osnabrück haben nun Verdi zwar eingeladen, an den arbeitsrechtlichen Kommissionen mitzuwirken, so wie es das Bundesarbeitsgericht verlangt hat. Aber Gewerkschaftsvertreterin Annette Klausing winkt ab.
Die Bedingungen, die uns da angeboten werden, wobei jetzt angeboten in Tüttelchen setzen möchte, sind die, die einer echten Partnerschaft auf Augenhöhe wirklich nicht entsprechen, sondern das ist so eine Teilnahme am Katzentisch und keine wirkliche gleichberechtigte Teilhabe.
Dies ist der heikle Punkt, der auch erklärt, warum das niedersächsische Modell bisher in anderen Landeskirchen keine Nachahmer findet. In der evangelischen Kirche und ihren diakonischen Werken schwelt ein ungeklärter Grundsatzkonflikt.
Weil wir ja einen ganz intensiven Richtungsstreit miteinander austragen müssen. Also ist es essentiell wichtig für die Kirchen, an ihrem Selbstbestimmungsrecht so festzuhalten, dass wir ein eigenes Arbeitsrecht haben? Und ist das sozusagen auch Ausdruck kirchlicher Identität? Oder ist das nicht, ich sag mal, bekenntnisnotwendig? Kann man auch Christ sein im Tarifvertragsgesetz? Und da würde ich eben sagen, man kann auch Christ sein im Tarifvertragsgesetz und muss dafür nicht die Arbeitsvertragsrichtlinien der Diakonie Deutschlands anwenden.
Vor diesem Hintergrund wird es spannend, wie sich die Nordkirche entscheiden wird. Dort gilt bis heute unterschiedliches Arbeitsrecht. In Hamburg und Schleswig-Holstein werden traditionell Tarife mit den Gewerkschaften verhandelt. In Mecklenburg und Pommern gilt noch der dritte Weg. 2018 soll die Synode das Arbeitsrecht vereinheitlichen.
Brigitte Lehnhoff berichtete. An diesem Wochenende feiern die koptischen Christen ihr Osterfest. In Ägypten allerdings verbunden mit zahlreichen Sicherheitsmaßnahmen. Denn radikalen Islamisten ist die Existenz der orthodoxen Christen in Ägypten ein Dorn im Auge. Zumal sich viele Kopten im Konflikt mit der Muslimbruderschaft eindeutig auf die Seite des damaligen Armeechefs und heutigen Präsidenten al-Sisi gestellt haben. Eine nicht unumstrittene Verbindung, wie Jürgen Striak berichtet.
Im Juli 2013 erreichte die antichristliche Hetze in Ägypten einen neuen Höhepunkt. Kurz zuvor hatte die Armee Mohamed Morsi, den demokratisch gewählten Präsidenten des Landes, nach Massenprotesten gestürzt. Seine Unterstützer versammelten sich in einem Camp auf dem Rabah-Platz in Kairo, von dessen Bühne auch immer wieder gegen Christen gehetzt wurde. Wenn die Christen sich mit den Putschisten verbünden, so drohte der Prediger Safwat Eghazi, dann werde man nicht untätig bleiben. Wer Präsident Morsi bekämpfe, müsse mit Blut rechnen. Morsi entstammte der Muslimbruderschaft. Es waren zwar Ägypter aus allen Religionsgruppen, die sich gegen ihn erhoben hatten, aber die Bruderschaft machte vor allem die Christen zum Sündenbock. Es kam wie befürchtet. Als Sicherheitskräfte am 14. August das Rabah-Camp räumten, zerstörten Morsi-Anhänger landesweit rund 80 Kirchen und Tausende von Häusern und Geschäften von Christen, schätzt der koptische Bürgerrechtler Mina Thabit von der unabhängigen ägyptischen Kommission für Rechte und Freiheiten. Die Randalierer wollten sich offenbar an den Christen für den Sturz Morsis sowie für die blutige Räumung des Camps rächen. Eine stabile Mehrheit der Kopten sieht in Ägyptens neuem Präsidenten, dem Ex-Armeechef und Muslim Abdel Fattah el-Sisi, deshalb ihren Retter. Wenn er koptische Weihnachtsmessen besucht, wird er von den Gläubigen als Held gefeiert. Auf die Frage, was ich für die Christen verbessert habe, seit Sisi Präsident ist, antwortet der Kopte Mina Thabit.
Bislang nichts. Christen sind zum Beispiel immer noch von denselben Einschränkungen betroffen, wenn sie Kirchen bauen wollen. Sie erleben immer noch Diskriminierung, Gewalt und Zwangsumsiedlung. Manchmal landen sie auch wegen angeblicher Blasphemie vor Gericht. Es hat sich also nichts verändert.
Die Psychologin Sally Thoma, eine koptische Christin aus Kairo, urteilt noch drastischer.
Sisi beschützt überhaupt niemanden. Im Gegenteil, es sind die Führer der koptischen Kirche, die Sisi beschützen. Der Papst der Kopten hilft dem Regime. Es ist ein bisschen so, als würde die Kirche Faschisten unterstützen.
Seit dem Sturz Morsis wurden Zehntausende inhaftiert, nicht nur Islamisten, sondern auch säkulare Aktivisten. Auf Polizeistationen und in den Gefängnissen wird gefoltert. Wortführer der Revolution von 2011 erhielten hohe Haftstrafen. Kritikern des Regimes wird pauschal vorgeworfen, sie seien Terroristen oder würden dem Terror Vorschub leisten. Sally Thoma, die sich als praktizierende Christin bezeichnet, befürchtet, dass es den Kopten im Land am Ende schadet, wenn ihr Kirchenführer, Papst Tawadros II., Sisis Politik so vorbehaltlos unterstützt.
Mein Problem mit Papst Tawadros ist, dass er sagt, man könne nicht auf Menschenrechte achten, wenn man Terroristen bekämpft. Wie kann ein Christ sowas sagen, wo es doch in den Lehren von Jesus vor allem um die Würde des Menschen geht? Es gibt heute koptische Kirchen im Land, in denen das Blutvergießen bejubelt wird.
Nach Ansicht des koptischen Bürgerrechtlers Mina Thabit sind Ägyptens Christen einen verhängnisvollen Pakt eingegangen.
Ich bin von Natur aus kein optimistischer Mensch. Ich bin ein Ingenieur, dessen Urteile auf sachlichen Analysen basieren. Ich sehe nicht, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Uns stehen harte Zeiten bevor.
Aus Kairo berichtete Jürgen Striak. Das war Blickpunkt Diesseits, das Magazin aus Religion und Gesellschaft auf NDR Info. Im Feiertagsforum widmen wir uns heute Nachmittag um 5:05 dem neuen Leben jenseits der 60. Der Titel: Der Aufbruch der älteren Männer. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Hollenbach.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.